Sprenger spricht.
Hashtag Books and Sports.
Hallo zusammen. Es gibt Daten, die haben sich eingeprägt. Ich sag 1972 und schon klingelt es bei jedem in diesen Tagen besonders, weil eben jeder drüber schreibt oder redet, auch Sprenger spricht drüber. München, 1972, ein deutscher Sommer. So heißt auch das 368 Seiten starke Buch, das Markus Braukmann in Zusammenarbeit mit Gregor Schölgen herausgebracht hat. Hallo Markus.
Hallo, vielen Dank für die nette Einladung.
Ausgabe 85 geht online am 26. August 2022. Exakt an dem Tag, wo die Spiele vor 50 Jahren begonnen haben. Ilona Gerling, hallo und wo warst du da?
Hallo Christian, ich war im offiziellen internationalen olympischen Jugendlager und ich habe die heitere Jugend verkörpert.
Es wurde schon lange Zeit für einen Podcast, der den Hashtag Sport im Titel hat, für einen Gast, der alles, was mit Sport zu tun hat, sammelt und das in einer der schönsten Locations überhaupt. Ein Gruß an den Direktor vom Deutschen Sport- und Olympiamuseum in Köln, Andreas Höfer.
Ja, ich grüße auch. Herzlichen Dank, Christian, für die freundlichen Worte. Ich hätte das nicht besser und treffender sagen können.
Oftmals lernen sich die Gäste und Gästinnen bei mir ja erst kennen, wie in Ausgabe 84, als der Pellwormer Inselpolizist Markus Stephan erstmals auf Romy Hausmann trifft. Und dann hat der eine Vorstellungsrunde einlegen wollen. Habt ihr vielleicht gehört? Ich übernehme das jetzt mal für diese Ausgabe. Also ich übernehme das nicht, das Vorstellen. Das macht die Runde Ilona. Fang du mal für alle an, die nicht auf der Spoho waren.
Das ist das Stichwort Spoho, denn ich war leidenschaftliche Dozentin über 40 Jahre an der Sporthochschule Köln. Und sicherlich waren die Olympischen Spiele in München 72 ein ganz wichtiger Startschuss dafür. München 72 hat sozusagen geprägt, was letztlich ich alles so im Leben gemacht habe. Und ich habe ziemlich viel inzwischen, weil man kann sich ja vorstellen, dass ich entsprechendes Alter auch habe, in meinem Leben bezüglich Sport und internationaler Begegnung gemacht. Wie gesagt, alles ausgelöst durch den dicken Impuls München 72.
Das ist ein Gebot der Höflichkeit, dem anderen den Vortritt zu lassen. Ja, Markus, vielleicht magst du.
Ja, sehr gerne. Vielen Dank, Andreas. Ja, ich heiße Markus Braukmann und ich wollte eigentlich Menschen wie Ilona, also der Generation München 72, ein Denkmal setzen. Also das hat mich angetrieben, als ich angefangen habe, an diesem Buchprojekt zu arbeiten. Ich bin Journalist, gelernter, und das ist mein erstes Buch, München 72, ein deutscher Sommer, das jetzt im Mai erschienen ist bei Random House, und habe eine sehr bunte Recherchereise, Interviewreise, Schreibereise hinter mir. Und auf dieser Reise habe ich auch Ilona getroffen bei einer Lesung in Köln, wo ich nochmal unheimlich viel dazugelernt habe von ihr als Zeitzeugin, und hatte die große Freude, bei dieser Lesung zusammen mit Andreas Höfer zusammen auf dem Podium zu sein, dem Direktor des Museums dort und einem ganz, ganz detaillierten Kenner der Olympischen Spiele 72 in München, und wird damit rübergeben zu Andreas.
Ja, bevor der Mann anfängt, den ihr alle anrufen könnt, wenn ihr irgendwann mal bei Günther Jauch oder auf einem anderen Quizstuhl sitzt, weil der wirklich alles weiß, bevor der anfängt, Markus, du hast jetzt ja ein bisschen was unterschlagen, ne? Also du bist ja Autor, du bist Regisseur, dann habe ich gelesen, dass du auch Preise eingeheimst hast.
Ich habe zuletzt tatsächlich einen Preis gewonnen, nämlich den österreichischen Fernsehpreis, die Romy, für eine Doku über Niki Lauda. Jetzt kann man sich vorstellen, die Österreicher geben selten Preise an Deutsche, und dann erst recht, wenn es um die Nationalikone geht. Also das stimmt. Ich mache üblicherweise Fernsehen als Autor, als Regisseur für öffentlich-rechtliche Sender wie auch für private Sender, und habe mich jetzt dann erstmals an einem Buch probiert.
Deshalb wollte ich das jetzt unbedingt loswerden.
Ja, vielen Dank. Und beim Fernsehen hat man ja kein direktes Feedback jetzt im Sinne, wie wenn man bei einer Lesung auf einem Podium oder auf einer Bühne sitzt. Und insofern, als ich im Kölner Sport- und Olympiamuseum mit Andreas Höfer zusammen aus dem Buch vorgetragen habe, ist ja das Schöne, das habe ich jetzt, ist ja auch für mich eine komplett neue Erfahrung, eine Lernerfahrung. Bei einer Lesung erlebst du ja wirklich deine Leserinnen und Leser. Das ist ja so ein bisschen wie auf der Bühne. Also die lachen oder die lachen nicht oder die klatschen und die klatschen nicht. Und so habe ich ja auch Andreas Höfer kennengelernt.
Ich darf den Ball gerne aufgreifen. Das ist erstens zu viel der Ehre. Selbstredend weiß ich nicht alles, nicht mal über den Sport und seine Geschichte, weil das ein so vielfältiges, facettenreiches Thema ist. Da kann man gar nicht alles wissen. Aber es ist ein sehr interessantes, spannendes Thema, das wir hier bei uns im Haus, dem Deutschen Sport- und Olympiamuseum, sehr gerne präsentieren. Da geht's um die Geschichte des Sports, da geht's aber auch um aktuelle Fragen und da geht's auch um die Risiken und Nebenwirkungen des Sports, die wir natürlich auch nicht unterschlagen wollen. Und beim Thema München 72, und so haben wir uns, Markus, kennengelernt und es war und ist mir eine große Freude, kommt ja beides zusammen. Das ist ein historisches Ereignis, 50 Jahre her, das aber in der Erinnerung, und das ist auch eine Erfahrung, die ich bei verschiedenen Veranstaltungen zum Thema hier gemacht habe, dass in der Erinnerung gerade bei denjenigen, die dabei gewesen sind, in einer Weise präsent ist, dass es sehr bemerkenswert ist. Und auch ich habe in diesem Kontext sehr viel gelernt. Wenn ich das noch kurz sagen darf, ich bin von Hause aus Sporthistoriker. Ich habe unter anderem an der Deutschen Sporthochschule in Köln studiert, habe Ilona dort auch geturnt. Nur dummerweise nicht bei dir, sondern bei Helmut Banz, der Olympiasieger von 1956. Ein bleibendes Erlebnis und ich bin sehr froh, Ilona, dass wir uns in diesem Kontext München 72 begegnet sind und seitdem in einem sehr schönen Austausch sind, genauso Markus mit dir. Das war und ist mir eine große Freude und ich freue mich auf die Runde jetzt heute hier mit euch zusammen.
Und ich glaube, einer der Gründe, wenn ich das richtig verstanden habe, dass Christian uns drei eingeladen hat, ist ja vielleicht auch mal so einen etwas anderen Blick auf die Spiele zu werfen, als man den gemeinhin kennt. Ich würde mal so einen ersten ein, zwei Steinchen in den Teich schmeißen, bevor ich dann Ilona, die ja als Zeitzeugin vor Ort war, frage, wie sie das da erlebt hat. Also als ich angefangen habe, an dem Buch zu arbeiten, habe ich dann erstmal verstanden, diese Olympischen Sommerspiele 72 in München, die waren eigentlich das erste Weltereignis in der Geschichte der jungen Bundesrepublik. Dazu muss man sich ja auch nochmal vergewärtigen, 1972 war ja die Bundesrepublik erst 23 Jahre alt. Das ist ja noch gar nicht so viel. So, und auf einmal war, zumindest in diesem großen Maßstab, die Welt zu Gast. Also die Welt kam jetzt in diese neue Bundesrepublik. Und da war ja eine relativ entscheidende Frage, welches Deutschland zeigt man denn jetzt vor? Und da war für Willi Daume, das war der Erfinder von München 72, der Macher von München 72, da war für den und seinen Stab klar, wir zeigen ein heiteres Deutschland, ein offenes Deutschland, ein modernes Deutschland, ein Deutschland, das dazugelernt hat. Also das ist die Außendarstellung, die wir hier anpeilen. Und die Olympischen Spiele waren ja praktisch das größtmögliche Schaufenster in Friedenszeiten. Die größtmögliche Bühne, auf der sich jetzt dieses junge Land, Bundesrepublik Deutschland, vorzeigt. Und damit geht ja schon einher, dass die Deutschen sehr hart daran gearbeitet haben, wie sie sich der Welt präsentieren. Und genauso die Welt jetzt sehr, sehr neugierig nach Deutschland kam. Wie ist es denn jetzt so bei den Deutschen? Na, und da würde mich mal interessieren, Ilona, du als Mitglied der Generation München 72, wie hast du das erlebt?
Ja, so wie du das in deinem Buch beschreibst, das kann ich alles nur bestätigen. Wir waren wirklich heiter drauf. Es waren die heiteren, leichten Spiele bis zum 5. September. Aber auch alle Zeitzeugen, die das erlebt haben, einschließlich aller Athleten, können das nur bestätigen, was du in deinem Buch schreibst, wie unbeschwert wir diese Spiele und so mit einer Leichtigkeit erlebt und miterlebt haben und miterleben durften. Vielleicht darf ich das als Ausgangspunkt auch ganz am Anfang einmal kurz erläutern, was das internationale olympische Jugendlager vielleicht auch ist. Denn so etwas wird es auch wieder für Paris geben, obwohl es dort etwas andere Auswahlkriterien gibt. Die Ausnahme ist gewesen bei diesen bei den Spielen von 1972, dass das Olympische Komitee dieses Olympische Jugendlager zur Chefsache gemacht hat. Sonst wurde es von anderen Organisationen betreut. Das heißt, das war Willy Daumes Herzensangelegenheit. Du hast auf Seite 22 in deinem Buch, Markus, geschrieben, die Jugend der Welt ist eine feststehende Redewendung im Wörterbuch Olympias. Und man sollte sich treffen, und damals waren die jugendlichen Athleten im Zeichen des Friedens, ohne Politik und fernab des Profisports. Diese Jugend, wir waren jetzt dieser andere Teil, aber wir waren sportliche Jugendliche, denn wir wurden über ein Auswahlverfahren gesichtet. In Deutschland waren 6000 Jugendliche, die sich dafür beworben hatten. Das Ganze ging in ein Auswahllager, letztlich über die Bundesländer. Also das geht hier um die Bundesrepublik Deutschland. Das muss man ja für 1972 dazu erwähnen. Und wir haben uns in Berlin mit 540 qualifizierten Leuten aus all den Bundesländern getroffen, um letztlich 170 dann nach München zu schicken. Und das war festgelegt, dass 40% Frauen fahren durften und 60% männliche Teilnehmer. Und dann kann man sich vorstellen, dass das schon eine ganz tolle Ehre war und das sensationell war, dass ich dann von diesen 6000 letztlich dabei sein durften. Vielleicht noch, was wir machen mussten, was auch klassisch war, waren ja auch Leichtathletik, Schwimmen, Turnen damals in der Schule. Überall musste man das ja auch machen. Und wir mussten da einen Wettkampf bestreiten. In Berlin war das im Olympiastadion. Das war für mich die Sensation, dort zu laufen. Eine zeitgeschichtliche Erinnerung ist, dass ich zum ersten Mal geflogen bin, weil man nicht so ohne weiteres 1972 mit vielen Menschen durch die damalige Zone kam, durch die ehemalige DDR. Das war für mich schon ein persönliches Erlebnis und damit fing eigentlich alles an. Wir mussten dazu eine geistige Prüfung machen, so nannte man das tatsächlich. Besinnungsaufsätze sagte man auch dazu. Das war zum Beispiel mit dem Thema Weltraumforschung und Entwicklungshilfe, zwei Probleme unter unserer Zeit. Wir hatten 2 Stunden für den Aufsatz Zeit. Und man sieht daran schon, was 1972 die Menschen bewegt. Und dann kam ein anderes Thema eben dazu, welche Aufgaben und Probleme wir sehen. Insgesamt haben wir also 4 Stunden geschrieben. Und als dritten Teil mussten wir noch musikalisch-kulturell irgendetwas zeigen, was wir können. Ich habe ein Musikinstrument gespielt, wie viele, aber manche haben auch gemalt oder irgendwie Kunstgegenstände geschaffen. Also man sieht diese Auswahl der letztlich 170, die dann in das offizielle olympische Jugendlager eingezogen sind, war sehr breit gestreut, kam aus ganz Deutschland zusammen. Und wir waren sehr stolz, dass wir diese Prüfungen bestanden hatten. Es gab für alle Bereiche Punktzahlen und im Sportlichen, glaube ich, hatte ich die höchste Punktzahl. Es ist auch zu erwähnen, und darauf komme ich später noch einmal, das ist zusätzlich neben den nachher insgesamt 1700 internationalen Gästen aus allen IOC-Ländern, die im Jugendlager zusammen waren, noch 300 Studenten international zusammengestellt, auch zusammenkamen, aber die anders untergebracht waren. Und als dritte Gruppe der Jugendlichen kamen Jugendlichen aus den verschiedensten Vereinen, Sportverbänden, Sportfachverbänden, die dann in Schulen untergebracht waren. Es waren also 3 Gruppierungen an organisierten jungen Menschen in München bei den Olympischen Spielen dabei.
Und ich glaube, das ist auch was, was man bisher vielleicht gar nicht so auf dem Schirm hatte, Stichwort wieder Generation München 72, dass sich wirklich aus allen Himmelsrichtungen junge Deutsche auf den Weg gemacht haben nach München in die Olympiastadt. Also dazu gehörten ja nicht nur die Athletinnen und Athleten, also Heide Rosendahl und Ulrike Meifert kennen sehr, sehr viele, aber da waren auch Hostessen, da waren Ehrenamtler, da waren Kampfrichter, da waren Mitglieder der Bundeswehr, die ja an ganz, ganz vielen Stellen Olympia geholfen hat, überhaupt zu funktionieren. Da war die Deutsche Bundespost, die damals einen riesigen Apparat hatte in München, die Leitungen verlegt hat, kilometerlang für Abermillionen. Also das ist, glaube ich, das, was gar nicht so viele in Erinnerung haben, was für ein Magnet München 72, die Olympischen Sommerspiele, für die Deutschen waren.
Ja. Das, Markus, ist absolut richtig. Wenn ich Ilona nochmal anknüpfen darf an das, was du gesagt hast, ich fand es in vielerlei Hinsicht sehr beeindruckend. Das Erste ist, mir ist jetzt nochmal richtig klar geworden, dass es ja fast ebenso schwierig war, sich fürs Jugendlager zu qualifizieren, wie für die Olympischen Wettkämpfe. Und nochmal im Nachhinein Respekt, Ilona, dass du eine der Auserwählten warst. Aber ein anderer Aspekt ist, so wie du das geschildert hast, das zeigt sehr schön, wie akribisch diese Spiele in ihren unterschiedlichen Facetten und Aspekten vorbereitet worden sind. Und wenn ich sage selbst, meine ich das in keiner Weise despektierlich, aber selbst das Jugendlager wurde in einer Weise vorbereitet, die eben dem Gedanken Rechnung trug, den du, Markus, eben eingangs sehr treffend auf den Punkt gebracht hast. Diese Spiele waren eine Riesenherausforderung, aber sie waren auch eine sehr große Chance für die noch junge Bundesrepublik, sich international zu präsentieren. Und ein Aspekt in dem Zusammenhang, den ich nur ganz kurz ansprechen will, was immer so ein Stück weit oder ganz, ganz zentral auch eine Folie war, man wollte sich von den ersten Sommerspielen abgrenzen, die in Deutschland stattgefunden hatten, nämlich 1936 in Berlin, die unter völlig anderen politischen Bedingungen und mit völlig anderen Intentionen stattgefunden haben, aber bei vielen noch in Erinnerung waren, nicht nur übrigens in negativer Erinnerung, um auch das zu sagen. Und man hat das in München tatsächlich geschafft. Und wenn man sich das vor Augen führt, man hatte knapp 6 Jahre Zeit. Das reicht ja heute nicht, um einen dringend notwendigen Neubau einer Autobahnbrücke zu realisieren. In 6 Jahren ist auf der grünen Wiese von der Architektur bis zur Organisation, bis zur Kunst und Kultur und bis zum Jugendlager ein Sportfest auf die Beine gestellt worden, das, ich glaube, das kann man so sagen, bis dahin seinesgleichen suchte.
Es war eigentlich auch ein Stück weit die Geburt der Moderne, ne? Also wenn man mal den Hörerinnen und Hörer des Podcasts mal so ein bisschen mitnimmt in ein paar Sachen, in Ergänzung zu dem, was jetzt Andreas schon eingeleitet hat. Also Berlin 36 war das Feindbild. Also so nannte es jemand aus dem Stab der Designer von München 72. Ne? Also das neue Deutschland sollte natürlich ganz anders aussehen. Und das fing ja dann schon an bei der Auswahl des Designers, des Chefdesigners. Der Chefdesigner war ein Mensch namens Ottel Eicher. Ottel Eicher hatte für große bundesdeutsche Firmen schon gearbeitet und Ottel Eicher trat jetzt an und der verbannte erstmal Rot und Gold aus der Farbpalette, sondern der setzte auf leichte, lichte Farben, auf Blau, auf Grün, auf Weiß, auf Silber, damit das anders aussah. Und in dem Bogen, den Andreas gerade begonnen hat zu spannen von Berlin 36, jetzt soll also Deutschland 36 Jahre später sich ganz anders darstellen. Und die Geschichte von Ottel Eicher ist eine, die kann man sich eigentlich gar nicht ausdenken. Die ist genauso unglaublich, wie sie deutsch ist. Ottel Eicher, der Mann, der Berlin 36 vergessen machen soll, ist der Schwager von Hans und Sophie Scholl, also den berühmten Widerstandskämpfern der Weißen Rose. Dieser Mann soll jetzt München 72 kreieren. Und das ist jemand, der eigentlich besser gar nicht hätte ausgewählt werden können für die Ausgabe, der mit dieser Vita versehen nicht nur ein Fachmann ist, sondern auch weiß, worum es eigentlich geht. Und da lässt sich der Bogen wiederum leicht spannen. Willi Daume, Andreas hat ja gerade gesagt, die Deutschen haben es in 6 Jahren auf die Wiese gestellt. Und damit das gelingen konnte, brauchte Willi Daume, der Erfinder von München 72, ja Weltklasse Leute. Weil nur mit Weltklasse Leuten würde die Bundesrepublik Weltklasse aussehen. Und er findet Otto Eicher als Designer. Ich würde sagen, es ist designmäßig der größte Wurf gewesen bei Olympia. Also es hat, glaube ich, letztens sogar in einer japanischen Designzeitschrift eine Wahl gegeben. Da hat München 72 dann im Design immer noch gewonnen, immer noch Maßstäbe gesetzt. Er findet Kurt Edelhagen, einen Bandleader des WDR, für den Sound der Eröffnungsfeier. Sie trauen sich, ein Stadion zu bauen mit einem Zeltdach, mit einem Glasdach, was es damals überhaupt auf der Welt nicht gab, wo in der Auswahlkommission jemand bange fragte, ja, auf Papier sieht das gut aus, aber kann man das auch bauen? Jemand anders sagte, ja, das hält aber nur 25 Jahre. Also der Mut, glaube ich, in Ergänzung zu dem, was Andreas gerade mit, man hatte nur 6 Jahre Zeit. Ich glaube, es war auch eine Zeit, wo man sich was getraut hat, wo man sich auch was trauen musste, weil sonst hätte München 72 gar nicht gelingen können.
Das stimmt, Markus, absolut. Mit Buchhaltern und Bedenkenträger hätte man das niemals auf die Reihe gebracht. Eine Frage, die sich um das berühmte Zeltdach ergab, war ja auch die, was kostet das? Und der Gedanke war, lasst uns in unserem Denken nicht am Machbaren, sondern am Wünschenswerten orientieren und dann kriegen wir das schon mit unseren Ingenieuren und so weiter hin. Eine Denke, die man sich heute 50 Jahre in diesem Land an vielen Stellen auch wünschen würde. Und ein Aspekt möchte ich auch noch ergänzen. Markus, du hast gesagt, völlig zu Recht, die Frage war, wie soll sich das neue Deutschland präsentieren? Wir dürfen ja eines nicht vergessen. Es war ja nur ein Teil von Deutschland, nämlich die Bundesrepublik. Deutschland war geteilt, es gab die DDR. Ilona, du hast das eben angesprochen. Du bist mit dem Flieger über dieselbe gereist nach Berlin. Die deutsche Teilung und der Kalte Krieg war natürlich auch ein Hintergrund, eine Folie, auf der sich diese Olympischen Spiele abspielten. Und es gab natürlich erhebliches Störfeuer aus der DDR, eine Propaganda wurde dort betrieben, die in der banalen Rechnung kulminierte 2 mal 36 = 72 und die darauf hinweisen wollte, wenn es in Berlin damals schon schlimm war mit den Spielen, dann wird's in München doppelt so schlimm. Auch das ist sozusagen der politische und der sporthistorische Hintergrund, auf dem man diese Spiele München 72 betrachten und bewerten muss.
Ilona, hattet ihr Kontakt zu ostdeutschen Jugendlichen? Gab es da eine Möglichkeit, eine Chance?
Ja, also das ist wirklich ein interessanter Aspekt, denn ich muss ja nochmal darauf verweisen, dass wir den Auftrag sozusagen hatten, Auftrag haben wir es nicht so genannt, aber wir sollten ja zur Völkerverständigung da sein. Und das heißt, heute würde man das vielleicht sagen, dass wir vor allen Dingen dazu da waren, verschiedene Gruppen kennenzulernen, in Kulturaustausch zu gehen, Begegnungen und Verständigungen durchzuführen. Das fällt Jugendlichen natürlich absolut leicht und das haben wir ja intensiv auch durchgeführt. Also interkulturelles Lernen war eigentlich so fast der Sinn. Verständigung bedeutet aber auch, dass du nach allen Gruppen, die jetzt die Spiele besucht haben, versucht hast, Kontakt aufzubauen. Und das galt natürlich auch für die Auserwählten aus der ehemaligen DDR. Und die waren bei uns auch untergebracht. Aber wenn man das gesehen hat, sie sahen nicht alle so jugendlich aus wie wir, sondern das Gleiche sah man eben auch als Bild aus den anderen sozialistischen Ländern. Komme ich vielleicht nachher später nochmal dazu, wie da wohl die Kriterien gewesen sind. Und es war Hajo Schulke, der hat auch viel beim Deutschen Turnerbund später noch gemacht und auch das Deutsche Turnfest in Hamburg voll organisiert. Der hatte sich damals vor 50 Jahren bemüht, im Jugendlager ins Gespräch auch zu kommen. Wir auch. Aber er bestätigt das eben dann schriftlich in einem Buch Olympische Zaungäste, wie er eigentlich locker ins Gespräch kommen wollte und die Teilnehmer im Jugendlager nur auf den Fernseher starrten, gar nicht antworteten, wenn dann nur über die tollen Leistungen ihrer Sportler. Und es dauerte keine 10 Minuten, da war ein älterer Herr da und hat gesagt, wenn Sie hier etwas fragen wollen, dann reichen Sie bitte Ihre Fragen ein. Und wir auch im Jugendlager haben immer wieder versucht, interkulturelle Begegnung zwischen deutsch-deutschen Jugendlichen doch zu initiieren. Aber wir wurden immer wieder stehen gelassen. Man hat uns nicht geantwortet. Wir haben immer gesagt als Jugendliche, die sind ja richtig verklemmt. Und sie traten immer nur in Gruppen auf. Wir versuchten dann auch, komm, machen wir mal ein Foto, weil das war auch üblich, dass man immer mit den unterschiedlichen Trainingsanzügen natürlich Fotos, heute würde man sagen, auch Selfies gemacht hat mit den Athleten. Sie haben es kategorisch abgelehnt. Ich bin nicht hier, um Fotos mit ihnen zu machen. Also es war eine Spannung und wir hatten kaum eine Möglichkeit, überhaupt einen Zugang zu finden. Und ja. Das war wirklich ein trauriges Beispiel und ich glaube auch die Zeitzeugen, die Athleten, die haben Ähnliches im Olympiadorf mit ihren Athleten erlebt. Und wenn ich das auch noch mitteilen darf oder mit erzählen darf, wenn man jetzt die Stasi-Unterlagen einmal betrachtet, was im Vorfeld alles gelaufen ist und mit welchen Informationen sie eingereist sind, vielleicht darf ich da nachher auch zwischendurch mal etwas zitieren, weil da kann man es viel besser verstehen, warum sie so verschlossen waren, sich überhaupt nicht getraut haben, überhaupt in irgendeiner Weise mit uns, wenn auch belanglos, zu kommunizieren.
Die Teilnehmer am Jugendlager aus der DDR, die waren natürlich genauso handverlesen, wie ihr das auch gewesen seid. Nur hat man dort, denke ich, andere Kriterien an den Tag gelegt. Das betrifft auch, und Markus, du schilderst das sehr schön in deinem Buch, für die, nennen wir sie mal Olympiatouristen oder sollen wir sagen Schlachtenbummler, die aus der DDR nach München reisen durften. Und eine große Sorge war, dass sich einige von ihnen, vielleicht sogar viele, in München absetzen würden. Diese Sorge betraf auch die Athleten. Und wenn ich diese kleine Geschichte zur Verdeutlichung erzählen darf. Ich habe mal ein längeres Gespräch mit Peter Frenkel geführt, dem Olympiasieger im 20 Kilometer Gehen, der mir erzählte, dass er nach seinem Olympiasieg in seiner Euphorie nach Schwabing marschierte und sich dort das ein oder andere Bierchen genehmigte, mit seinem, ich glaube, mit einem seiner Betreuer, vielleicht seinem Masseur zusammen. Und es passierte, was passieren musste, er ist in Schwabing versackt und war nicht bei Zeiten wieder im Olympischen Dorf zurück. Was dort natürlich Alarm ausgelöst hat und er galt schon als Republikflüchtling und als er dann morgens verkatert dort ankam, hatte er einen riesen Ärger und wie er mir sagt, er hatte ein Riesenglück, er war immerhin gerade Olympiasieger geworden, dass er weiter sportlich aktiv bleiben und weiter ins Ausland zu internationalen Wettkämpfen reisen durfte. Der mitbetroffene Betreuer von ihm, so wie Peter Frenkel mir erzählte, ist nie wieder zu einem Wettkampf ins Ausland gereist. Das zeigt ein bisschen, wie die Zeit gewesen ist und wie man seitens der DDR die Leute, die mal als ihre Repräsentanten nach München geschickt hat, heute würden wir salopp sagen, gebrieft hat. Ich glaube, die waren so unter Druck. Sie waren natürlich froh, dass sie reisen durften und das vor Ort erleben durften, waren aber entweder von ihrer Sache und ihrem Auftrag überzeugt oder waren so unter Druck, nichts falsch zu machen, dass sie vielleicht beim nächsten Mal auch wieder reisen durften.
Nochmal so zur historischen Dimension des Ganzen, ja, auch für die jüngere Zielgruppe, die uns jetzt hier zuhört. Das war ja das erste Mal, dass die DDR mit eigener Staatsflagge, eigenem Staatsnamen und eigener Nationalhymne bei Olympia auftrat. Und das war, heute würde man sagen, a big deal. Ja? Also das heißt, im neuen bundesdeutschen Wohnzimmer, dem Olympiastadion in München, könnte sich jetzt die DDR als führende Sportnation präsentieren. Es gab ja den Satz von einem ihrer Propagandisten: Der Kapellmeister in München soll unsere Nationalhymne gut einstudieren, er wird sie häufig spielen müssen. So ging der Spruch, und der war ja flott dahingesagt, aber der war ja auch wahr. Die DDR, 14, 15 Millionen Menschen damals, holte ja erheblich mehr Goldmedaillen als die Bundesrepublik, damals ungefähr 60 Millionen Einwohner. Und im Sport, so schrieb Le Monde damals, ist die DDR auf Weltniveau. Also, ich habe im Buch geschrieben, im Sport war die DDR ein Mercedes und kein Trabant. Und es war natürlich im Systemvergleich, im gesellschaftlichen Vergleich, im politischen Vergleich, für die DDR war das der Sport ein erheblicher Teil auch von Außenpolitik und von Identität. Also im Westen mag Sport die schönste Nebensache der Welt sein, in der DDR war sie die wichtigste Hauptsache. Na, und das ist, glaube ich, auch schon ein relativ großer Unterschied. Und wir haben ja gerade gesprochen über die DDR-Bürger. Also damals stand ja noch die Mauer und der Todesstreifen. Und du konntest eigentlich als DDR-Bürgerin oder als DDR-Bürger nur in die Bundesrepublik reisen, wenn du schon Rentner warst. So, und auf einmal reisen 2000, das muss man sich auf der Zunge zergehen lassen, 2000 Fantouristen der DDR, also 1000 ungefähr in der ersten Woche, 1000 ungefähr in der zweiten Woche, reisen in die Bundesrepublik, um als Schlachtenbummler, ein echter 70er-Jahre-Begriff, die DDR anzufeuern. Und was macht die DDR-Oberen? Die bringen diese Leute nicht in der unübersichtlichen Metropole München unter, genau, wo ihnen vielleicht einer verloren gehen kann, ja, sondern in Kiefersfelden und Oberaudorf, das ist direkt an der österreichischen Grenze, ganz im Süden von Bayern. Und dort treffen jetzt Ostdeutsche auf hemdsärmelige Oberbayern. Und wer sich die Schilderungen der Reporter von Stern, vom Spiegel, vom Münchner Merkur, von der AZ von damals durchliest, also man kommt aus dem Schmunzeln überhaupt nicht mehr raus, wie da so ein oberbayerischer Bürgermeister, so ein Funzkerl mit dem Enzian-Schnaps steht und der Delegationsführer der DDR entlang der Linien, die Ilona, finde ich, gerade sehr schön wiedergegeben hat, nämlich nach dem Motto wenig Kontakt, sehr vorsichtig, sehr zögerlich, sehr staatlich gebrieft. Der weiß, der DDR-Bürger weiß gar nicht umzugehen mit diesem hemdsärmeligen Bürgermeister, der jedes Mal in der Sommersaison auch Menschen aus Köln und Flensburg bei sich hat. Also da treffen Welten aufeinander. Und als letztes noch kurz, ich habe Karin Jans besucht und getroffen auf einem Golfplatz in Brandenburg. Karin Jans ist die erfolgreichste gesamtdeutsche Sportlerin der Olympischen Spiele 72 in München. Turnerin, zweimal Gold, zweimal Silber, einmal Bronze. Und Karin Jans erzählte mir von ihrem Leben. Und ihr Leben sah so aus, dass sie schon sehr früh als Talent im Turnen erkannt wurde und sie schon für bundesdeutsche Verhältnisse sehr früh in das sportliche System der DDR eintrat. Und sie auch in München 72 das Gefühl hatte, ich habe eine erstklassige Ausbildung in Sport und Schule erhalten. Ich schulde meinem Staat was. Ich schulde meinem Staat jetzt eine sehr, sehr gute Leistung bei diesen Spielen.
Ich darf vielleicht mal auch an der Stelle das loswerden, was in den Stasi-Unterlagen dann auch war, um zu verstehen, wie sie eigentlich gebrieft waren, was sie hier in der Bundesrepublik jetzt erwartet. Da gibt es eine Information, 4 Wochen vor den Olympischen Spielen, streng geheim, nur 6 Exemplare, Information über Pläne, Absichten, Maßnahmen und andere gegnerische Aktivitäten gegen die DDR und verschiedene sozialistischen Staaten unter Missbrauch der Olympischen Spiele 72. So ist die Überschrift. Und vor allen Dingen hatte man vor rechten Gruppierungen Angst. Ganz viele rechte Jugendorganisationen, die ich damals überhaupt noch nie gehört habe, werden aufgelistet. Und man erwartete folgende Terrorreaktionen: Anschläge auf die DDR-Fahne, wo immer sie aufgezogen werde, Störung der Siegerehrung für DDR-Sportler, Sprechchöre, demonstrative Verhaltensweise gegen Flagge und Hymne der DDR, Anbringung von Hetzlosungen gegen die DDR, Behinderung der DDR-Sportler bei Langlauf- und Raddisziplinen, Demoralisierung der DDR-Sportler durch Sprechchöre und Handlaufsprecher. Mit diesen Einstimmungen sind sie sozusagen hier nach München gereist. Und genau, Markus, du hast es toll beschrieben, sie sind irritiert gewesen, wie fröhlich sie empfangen wurden mit Fähnchen. Auch der Einmarsch der DDR-Mannschaft wurde ja laut bejubelt von den Deutschen, beziehungsweise bei der Eröffnungsfeier von allen Zuschauern, wobei sich die Touristen, die im Block F waren, in der Regel auch immer mit sozialistischen Staaten zusammen, sich sehr verhalten haben, wenn jetzt andere Staaten als nicht-sozialistische irgendetwas geleistet haben. Sie haben vorwiegend den applaudiert. Und ich glaube, im Laufe der Zeit wurden sie doch durch die Realität überholt, dass es nicht alles so ist, wie es vielleicht vorher ihnen vorgetragen wurde, was sie alles so erwartet. Deswegen waren sie am Anfang so, wie wir gesagt haben, verklemmt. Und da hat man ein besseres Verständnis heute, warum sie vielleicht auch so reagiert haben. Man muss auch dazu wissen, dass unter den Medizinern, Trainern, Physiotherapeuten etc. alles, Beobachtungspersonal, sage ich das mal so westdeutsch, drunter gewesen ist. Also sie waren nicht frei. Sie sollten immer in Gruppen gehen, sie sollten immer mit ihren Anzügen unterwegs sein. Und die Befreiung war tatsächlich, wenn sie ihren Anzug ausgezogen haben und sich allein nach Schwabing aufgemacht haben.
Vielleicht darf man auch ergänzen, Markus, du hast es angedeutet, dass der Sport in der DDR für die DDR eine politisch hoch bedeutsame Rolle hatte. Man wollte dadurch international in Erscheinung treten und die Leistungsfähigkeit des eigenen Staates, des politischen Systems unter Beweis stellen, gerne im direkten Vergleich zum Klassenfeind. Und du hast es gesagt, in München in der Arena hat das ja auch hervorragend funktioniert. Aus der anderen Perspektive betrachtet, der Bundesrepublik war natürlich daran gelegen, der politischen Aufwertung der DDR entgegenzuwirken. Und so war es zum Beispiel bis Ende der 60er, wenn es nicht Anfang der 70er war, verboten, in der Bundesrepublik die Flagge der DDR zu zeigen und die DDR-Hymne zu spielen. Und das war im Blick auf München 72 eine heikle Frage, weil dort gab das olympische Zeremoniell eben vor, dass beim Einmarsch, bei Siegerehrungen und so weiter die nationalen Hoheitszeichen präsentiert werden müssen. Und dann kam hinzu, dass wir einen politischen Wechsel in der Bundesrepublik hatten, 69, als Willy Brandt Bundeskanzler wurde und eine neue Ostpolitik betrieben hat. Das vielleicht nur ein bisschen zum Hintergrund dessen, was eben gesagt wurde. Das ist, glaube ich, sehr richtig, Ilona, was du aus deinem persönlichen Erleben sagst, dass die Sportlerinnen und Sportler aus der DDR in München sehr freundlich, sehr fair aufgenommen wurden und ihren Leistungen ebenso Applaus gezollt wurde, wie das bei anderen auch der Fall war. Vielleicht konnte man damit bei den betroffenen DDR-Leuten gar nicht so gut umgehen. Aber eine Frage, Ilona, wenn du völlig zu Recht sagst, dass diejenigen, die aus der DDR nach München gekommen sind, entsprechend vorbereitet waren im Blick darauf, was sie tun sollen, und vor allen Dingen auf das, was sie unterlassen sollen. Seid ihr denn in irgendeiner Weise mit diesem Thema im Vorfeld in der Vorbereitung konfrontiert gewesen? Hat man euch auch etwas an die Hand gegeben im Blick auf die Frage, wie ihr mit Teilnehmern des Jugendlagers aus der DDR umgehen sollt?
Nein, wir haben also nach meiner Erinnerung gar keine Vorgaben gegeben. Wir haben ja in unserem Aufsatz, welche Aufgaben und Probleme sehen Sie im Jugendlager auf sich zukommen. Ich glaube, uns war das auch als Jugendlichen gar nicht so präsent, dass es jetzt brisant sein könnte, mit Jugendlichen aus der DDR zusammenzukommen und dass wir politische Diskussionen lassen sollten oder auch nicht oder initiieren sollten. Nein, das war alles relativ frei. Uns ging es um das große Ganze. Wir wollten die Jugend der Welt treffen. Das war's. Ja, und dazu zählten auch die Jugendlichen aus der ehemaligen DDR, wobei wir immer deutlich gesagt haben, das ist nicht für uns Ausland. Das sind unsere Brüder und Schwestern. Und ich selbst habe einen Großteil meiner Verwandtschaft in der ehemaligen DDR und habe regen Briefkontakt gehabt. Und das war für mich keine Berührungsängste. Sondern es war ja in der Zeit 72, muss man überlegen, da hatte ich noch meine Tanten, meine Cousinen, alle waren drüben. Drüben, haben wir so immer gesagt.
Ja, in der Zone.
In der Zone, ja, in der Ostzone, in der Ostzone.
Ja, also diese DDR-BRD, wie man ja damals dann auch sagte, Geschichte, so, ich finde, es gibt so eine Zeile, die das, was jetzt Andreas, Ilona und ich dazu gesagt haben, fast schon aus westdeutscher Sicht amüsant zusammenbindet. Ja. In den Unterlagen für die DDR-Schlachtenbummler war der Anfeuerungsruf offiziell vorgeschrieben. Das klingt ja für Westdeutsche gespenstisch, ne? Also direkt vorgeschrieben und der lautete 7, 8, 9, 10, Klasse. Also es wurde der Anfeuerungsruf selbst der, also nicht nur das Verhalten gegenüber Westdeutschen wie Ilona, sondern auch der Anfeuerungsruf war vorgeschrieben. Das hat aber nicht so richtig funktioniert, weil nach ein paar Tagen lachten dann immer die Zuschauer, also die westlichen Zuschauer. Und dann kam aus Ost-Berlin die Direktive, man sollte das jetzt sein lassen, weil das erfüllt ja gerade nicht den Zweck, sondern die Amerikaner würden sagen, it backfires. Das Buch München 72, ein deutscher Sommer, nimmt ja auch immer, das wird ja auch schon in dem bisherigen Gespräch deutlich, bezieht ja auch seinen Charme daher, dass heute Dinge so ganz anders sind als damals. Und dass die heute unvorstellbar klingen, wie die damals so waren.
Wir haben jetzt einen Schlachtruf kennengelernt. Ich habe noch einen, was man auch gesungen hat, 1972. Es fährt ein Zug nach nirgendwo. Es fährt ein Zug nach nirgendwo. Ihr merkt schon, der Zug, der rast auch ganz ohne mich. Die drei, die zu Gast sind, haben wir ja schon gehört gleich zu Beginn. Die saßen auch schon mal auf der Bühne. Die drei sind einfach wunderbar im Gespräch. Und Markus wollte jetzt auch ganz tief ins Buch eintauchen.
Ja, das Buch will ja kein reines Sportbuch sein, sondern es möchte ja auch den Zeitgeist und das Lebensgefühl der jungen Leute, der Athletinnen, der Athleten einfangen, von Teilnehmern, Teilnehmerinnen wie Ilona, von Zeitzeugen und Zeitzeuginnen berichten. Und ich glaube, so eine Sache, wo dann Leute häufig nach Lesungen zu mir kommen, übrigens meist junge Leute, die können dann bestimmte Dinge gar nicht glauben, die vielleicht für uns vier, die hier in dieser Runde jetzt zusammen sind, fast schon selbstverständlich sind. Ich nenne mal zwei schnelle Beispiele. Ein Beispiel ist, wie Leistungssport damals aussah in der Bundesrepublik. Also Heide Rosendahl war ein Superstar, bevor es überhaupt das Wort gab. Also sie war die beste und berühmteste Leichtathletin der Bundesrepublik Deutschland. Und Heide Rosendahl hatte keinen Manager, hatte keinen Ernährungswissenschaftler, hatte keinen Psychologen, hatte dieses Ganze, was heute Funktionsteam heißt, das gab's gar nicht. Heide Rosendahl managte sich selbst. Also Heide fuhr mit ihrem Käfer, ihrem VW Käfer, von Leverkusen nach Köln, arbeitete dort als Dozentin an der Deutschen Sporthochschule, fuhr wieder zurück, hörte dazu gerne die Beatles oder die Musik aus Jesus Christ Superstar auf Kassette. So, und die ging dann im Semester vor Olympia auf halbe Stundenzahl. Also nochmal ganz kurz, eine Weltklasse-Athletin hat dann immer noch die Hälfte der Zeit vor Olympischen Spielen im eigenen Land gearbeitet. So, Ulrike Meifert hat mir erzählt, dass ihr Vater teilweise noch nicht mal das Spritgeld bekam, wenn er sie zu Wettkämpfen des Verbandes fuhr. Also ich glaube, das ist auch nochmal so eine Sache. Wir reden ja von einer Zeit der Amateure. Es gab ja keine Profisportler bei Olympia. Ein Tour de France-Sieger bei Olympia, undenkbar. Ein millionenschwerer Box-Champion, undenkbar. Franz Beckenbauer, Gerd Müller als Profifußballer, undenkbar. Also heilig war bei Olympia keine Profisport und keine Politik. Und wenn dann Leute wie Klaus Wolfermann, später Olympiasieger im Speerwerfen, mir dann erzählt, dass er erstmal seine Sportanlage im Winter vom Schnee freischippen musste, damit er überhaupt mal werfen konnte, ich glaube, dann wird so ein bisschen sichtbar, wie das so mit dem Leistungssport oder Hochleistungssport damals war. Und das andere, noch schnell erzählt, die Olympischen Spiele und das Olympische Dorf. Also wo wir heute hohe Zäune haben, Zugangspässe, elektronische Zugangsdaten, bis an die Zähne bewaffnet, wer sich zum Beispiel an London 2012 erinnert, das Olympische Dorf, das war ja so eine Art Club Mediterranee mit schöneren Körpern. Also Ilona hat gerade erzählt, ja, wie aufgeregt man war, wenn man Gäste aus fremden Ländern traf. Holger Geschwindner, damals Kapitän der deutschen Basketballer, westdeutschen Basketballer, später Entdecker von Dirk Nowitzki, erzählte mir, wie aufgeregt er war, dass er in der Mensa Leute aus aller Herren Länder traf. Oder als er in die Sauna reinging, kam Teofilo Stevenson, ein sehr bekannter Schwergewichtsboxer aus Kuba, ein Adonis von einem Mann, der kam aus der Sauna raus und Geschwindner sagte, also sowas haben wir noch nie gesehen. Ne? Also die Weltläufigkeit, die wir heute haben im globalisierten Zeitalter mit Flugverbindungen in alle Welt, mit einer Währung in Europa, mit Firmen, die es überall auf der Welt gibt, das war ja damals eine andere Welt.
Markus, das ist auch eine der vielen Qualitäten eures Buches, dass der Zeitgeist sehr schön geschildert, geradezu lebendig wird. Und das ist richtig. Es ist 50 Jahre her. Ist das viel oder wenig? Weiß ich nicht. Aber es war eine völlig andere Zeit, was den Sport betrifft, aber was auch so gesellschaftlich, kulturelle Dinge betrifft. Du hast das in deinem Buch auch an einer Stelle erwähnt. Fast zeitgleich mit den Olympischen Spielen kam die erste deutsche Ausgabe des Playboy raus. Und die Bravo spielte eine Rolle und die Musik, die damals gehört wurde und so weiter und Bud Spencer und Terence Hill. Es war eine völlig andere Zeit, in der die Olympischen Spiele aber auch vieles, glaube ich, bewegt haben. Und Ilona, du kannst das sicher besser sagen, so dieser, vielleicht auch so ein bisschen dieser Widerstreit zwischen Tradition oder ein bisschen altbacken, spießig und einem Aufbruch und eine neue Zeit und auch die 68er-Geschichte war ja auch noch nicht lange her. Und das war wahrscheinlich so eine Ambivalenz, die, das könnte ich mir vorstellen, im Jugendlager auch auf eine besondere zugespitzte Weise zum Ausdruck und zum Tragen kam.
Ja, es gibt viele Schlagworte für diese Zeit und da kann sich der junge Hörer oder die junge Hörerin ja auch natürlich über Google noch kundig machen. Also wenn du hast gesagt, die 68er, wir haben ja ein Studentenlager gehabt und das heißt, einige, die damals viel bewegt haben, als die 68er auch in den Universitäten so viel umgekrempelt haben, die waren ja zum Teil auch in dem Studentenlager und waren noch voll von diesem Geist des Umwälzens, des Erneuerns eigentlich auch getragen. Gleichzeitig waren aber auch die Hippies vielleicht, das sind diese Blumenkinder in Woodstock, die großen Konzerte, wo alles erlaubt war. Eine Befreiung auch der Gesellschaft war angeplant. Auf der anderen Seite aber auch dieser furchtbar schlimme Krieg in Vietnam, wo die Leute auf die Straße gegangen sind, weil der war so unsinnig, was da passierte. Dann die RAF. Es ist so viel in dieser Zeit gerade passiert, wo dann diese friedlichen, heiteren, leichten Spiele platziert wurden. Und wir wollten natürlich auch was Leichtes, was anderes, was Völkerverbindendes, wenn ich dieses Wort völkerverbindend einfach mal nennen darf, reinsetzen. Es ist alles unter diesem Aspekt, was da so passiert ist, wie wir was empfunden haben, mit diesen Vokabeln, mit diesen Stichworten auch zu betrachten. Da hast du, Andreas, ein richtiges Stichwort auch gegeben. Die Studenten wollten auch protestieren dabei, aber das Olympische Jugendlager wollte nichts mit Politik zu tun haben, so wie eigentlich Willi Daumes Idee es auch gewesen ist. Wir wollten einfach nur erleben und genießen, wir Jugendlichen. Wir waren die Jugendlichen zwischen 17 und 20 Jahre und die Studenten waren 20 bis 25 Jahre. Und die sind dort zusammengekommen. Äußeres Kennzeichen, lange Haare. Und diese langen Haare sah man natürlich überall auf der Straße. Wir wollten wirklich die Welt sehen. Ich habe einen Artikel geschrieben damals in einer Zeitung über diese Spiele und die Überschrift, ich traf die Jugend der Welt. Das war etwas für mich Besonderes. Ich bin wie aus dem Dornröschenschlaf aufgewacht, als ich mit 18 Jahren plopp in diese Welt der Olympischen Spiele gekommen bin. Und du hast das alles gut gerade beschrieben, was im Olympischen Dorf an Internationalität zu erleben war. Es war wirklich ein Erlebnis. Wir haben danach gelächzt, Kontakte zu suchen und etwas gemeinsam zu machen. Und Wir haben miteinander gesungen, getanzt, was unternommen. Wir waren einfach auf der heiteren Welle unterwegs. Und vielleicht nochmal mit, was Ausländerhunger so betrifft. Von den 170 Leuten, die bei uns ins Jugendlager gekommen sind, war einer mit leichtem Migrationshintergrund, der Mario Deng. Sein Vater war ein chinesischer Wissenschaftler. So, das war der einzige, deine Mutter war Deutsche, der überhaupt einen Migrationshintergrund hatte. Und wir in unserer Welt 72, wir haben nicht sehr viel aus der ganzen Welt Jugendliche gesehen oder getroffen. Ihr habt das gerade schon besprochen. Wir haben ja keine großen Flugreisen oder so gemacht. Wir haben uns in unserer Stadt aufgehalten und vielleicht mal sind durch Deutschland getrennt damals noch. Also das ist diese Zeit gewesen, das ist dieser Zeitgeist gewesen. Und deswegen waren wir so euphorisch das, was wir dort sehen dürfen, machen dürfen.
Heißt das Buch auch deshalb München 72, ein deutscher Sommer, und steht vorne deshalb auch nichts von Olympia drauf? Und wenn ich dieses Cover sehe, es ist wirklich, wenn du drauf guckst, sagst du, jo, stimmt, die 70er Jahre.
Ich habe einen Zettel an das Fenster geklebt vor meinem Schreibtisch, als ich angefangen habe, das Buch zu schreiben, und auf dem Zettel steht die Leitfrage: Was war das für ein Land, in dem die Olympischen Spiele 72 stattfanden? Und Schölgen und ich wollten erzählen, wie hat man geflirtet, welche Mode trug man, welche Hits liefen im Radio, was lief im Fernsehen, welche Rolle spielten Autos, welche Rolle spielte die Frau, Spoiler, keine besonders große. Im Kabinett von Willy Brandt aktuell war eine Ministerin, selbst bei Willy Brandt. So, und das wollten wir erzählen. Also wir wollten wirklich eine Zeitreise, ein Gemälde schaffen von der Bundesrepublik im Jahr 1972. Und wir wollten die Olympischen Spiele und die einzelnen Wettkampftage so ein bisschen nehmen wie eine Lokomotive, die dann die Züge des Zeitgeistes ziehen. Also ein Beispiel: am 4. September gewinnt Ulrike Meifert aus Wesseling, 16 Jahre alt, Gold im Hochsprung. Ulrike Meifert, Teenagerin, führt mich zu der Frage, wie lebte man eigentlich als Teenager 1972? Und da kommt man ja dann nicht umhin, um die Bravo, deren kompletten Jahrgang ich gelesen habe. Und das ist ja für heute, ich war ja damals bei den Olympischen Spielen 3 Jahre alt, also Nachgeborener. Das ist natürlich halb lustig und halb interessant und du kommst aus dem Schmunzeln nicht raus. Und das haben wir ja im Buch versucht zu erzählen. Also, was war das für ein Land, was war das für eine Gesellschaft? Wie war es in Deutschland in den frühen 70er Jahren?
Und das, Markus, ist eine absolute Qualität und ein Mehrwert des Buches, weil es dabei hilft, dieses Mega-Ereignis, vielleicht das bedeutendste Ereignis in der Geschichte der Bundesrepublik Deutschland bis heute, aus der Zeit heraus zu verstehen. Weil sonst laufen wir Gefahr, uns die Olympischen Spiele von heute vor Augen zu führen und uns zu wundern, warum früher oder damals so vieles ganz anders war. Und genau das ist eine wirklich große Qualität des Buches, aus der Zeit heraus dieses singuläre und besondere Ereignis zu verstehen. Und ich darf sagen, ich habe das Buch mit großer Freude und mit großem Gewinn gelesen und darf es den Hörerinnen und Hörern sehr herzlich empfehlen.
Also Andreas hatte ja schon angesprochen, im Olympiasommer wird die deutschsprachige Ausgabe des Playboy gegründet. Und wo? In München hat die Redaktion ihren Sitz. Und die Titelgeschichte heißt Die Mädchen von München und breitet auf vielen, vielen Seiten junge, attraktive Damen aus. Und wenn man den Machern des Playboy glauben darf, ist es ein hedonistisches Leben. Niemand möchte gerne arbeiten oder arbeitet besonders viel, sondern man widmet sich Spaß und Freude und der Sexualität. So, so war es natürlich nicht ausschließlich, aber das ist eine der vielen Farben, glaube ich, die man auf der Palette braucht, um davon ein Bild zu malen. Das Jahr 72, schönes Wortspiel, war nicht nur Wettkampf, sondern Wahlkampf. Also es gab ja im Herbst 1972 eine Bundestagswahl und Bundeskanzler Willy Brandt von der SPD hatte natürlich ein großes Interesse, dass die Olympischen Spiele gelingen und auf ihn, auf die Regierung einzahlen entsprechend. Übrigens wieder unglaubliche und sehr deutsche Geschichte. Willy Brandt wohnt in Feldafing am Starnberger See in der Residenz von Willy Daume. Willy Daume hat ihm sein Haus geliehen. Das wird praktisch so eine Art Regierungssitz Süd für diese zwei Wochen. Willy Daume war in der NSDAP. Willy Brandt flüchtete vor den Nazis in die Emigration nach Skandinavien. Also ganz kurz, ein ehemaliges NSDAP-Mitglied leiht einem ehemaligen Flüchtling, der jetzt Bundeskanzler ist, sein Haus für die ersten Olympischen Sommerspiele nach dem Krieg in der Bundesrepublik. Also da sind so viele Dimensionen drin in München 72, dass jetzt nur Sport nachzuerzählen, glaube ich, dem Ganzen nicht genug Rechnung getragen hätte. Also ich zitiere mal einen Satz von Ulrike Meifert zum Thema Jugendkultur, wenn ich mal springen darf. Ulrike Meifert sagte, naja, irgendwann musste ich die Bravo ja nicht mehr lesen, ich war ja dann drin. So, und dann brauchte ich erstmal 5 Sekunden, um zu raffen, was die mir jetzt eigentlich gesagt hat. Also aus der Leserin Ulrike Meifert wurde dann die Bravo-Protagonistin Ulrike Meifert. Weil wir mit Ilona eine weibliche Vertreterin der Generation München 72 bei uns haben, die später eine bemerkenswerte Karriere gemacht hat, wie auch andere moderne Frauen aus dieser Generation. Silvia Sommerlath wird Königin von Schweden, Mercedes Riede war Kulturhostess, wird Hörfunk-Chefredakteurin des BR, Karin Jans aus der DDR Goldmedaillengewinnerin, wird eine der Spitzenforscher im medizinischen Bereich, also eine zweite Weltklasse-Karriere nach der Sportkarriere. So, und ich habe mir das dann mal näher angeguckt, wie denn so die Rolle der Frauen war. Also, ich habe es gerade schon erzählt, bei Willy Brandt eine Ministerin im Kabinett. Die Idee, dass eine Frau das aktuelle Sportstudio moderiert, also die wichtigste Sportsendung der Bundesrepublik, ist ähnlich abstrus wie die Idee, dass es mal eine Bundeskanzlerin geben würde. Es gibt überhaupt keine olympischen Wettbewerbe im Frauenfußball, im Basketball, im Hammerwerfen, in vielen anderen. Es gibt damals übrigens noch nicht mal eine offizielle deutsche Frauenfußballnationalmannschaft. Im Gegenteil, Sportstudio-Moderator Wim Tölke, ja, der Wim Tölke, macht sich bei einem Besuch von Frauenfußballerinnen über sie lustig. Auszug, Decken, Decken, nicht Tischdecken. Also die Rolle der Frau 72, eine ganz andere als heute. Oder habe ich das falsch getroffen, Ilona?
Ja, und das, die Geschichte noch, dass der erste Preis einer Fußballnationalmannschaft ein Kaffeeservice war. Und man muss auch noch sehen, in den 70er Jahren, das ist unglaublich, in der Bundesrepublik musste der Ehemann noch zustimmen, wenn man als Frau ein Konto eröffnen wollte oder wenn man arbeiten wollte. Das war natürlich in der ehemaligen DDR ganz anders, aber bei uns waren diese Verhältnisse noch. Und es war alles doch spießig und brav, vor allen Dingen, wenn man aus Kleinstädten kam oder aus der Provinz kam. Und damit war das wirklich eine Aufbruchzeit. Und du hast, Markus, das ein deutscher Sommer genannt. Ich habe die Assoziation sofort gehabt durch mein persönliches Erleben, ein deutsches Sommermärchen 1. Also, dass dieses für mich wirklich auch von der Zeit her und von den Intentionen her das erste deutsche Sommermärchen war.
Bis der Terror kam. Absolut.
Bis der Terror kam. Bis der Terror kam. Und das ist so schade eigentlich, dass so in der Öffentlichkeit, weil das so, dass das sehr so dominiert, was ich verstehe aus all den Versäumnissen auch, die damals passiert sind, auf jeden Fall. Die Hinterbliebenen, die immer noch bis jetzt Genugtuung einfordern, finanziell auch, das sehe ich alles ein. Aber wenn man die Athleten fragt, dann haben sie im Herzen immer noch diese Erinnerung auch an diesen ersten Teil der heiteren Spiele.
Das muss man einfach so sehen. Es war ja quasi perfekt. Also die Andreas hatte angesprochen zu Beginn des Gesprächs die Organisationsfähigkeiten der Westdeutschen. Und die Westdeutschen haben ja sogar das Wetter organisiert. Also was meine ich damit? Der deutsche Wetterdienst wurde beauftragt, er möge bitte in seinen Aufzeichnungen Jahrzehnte und Jahrzehnte zurückgehen und bitte die besten 2 Wochen Wetter finden im Sommer in Deutschland. Und jetzt kreiste der Berg, also die Meteorologen gingen ans Werk und fanden heraus, dass die Wahrscheinlichkeit am größten ist in der letzten August- und den ersten beiden Septemberwochen. Und das war ja exakt der Zeitraum, auf den München 72 dann auch gelegt wurde. Also 26. August ging es los. 10. September sollte es vorbei sein. Es wurde dann einen Tag länger, weil ja wegen des Attentats einen Tag alles nach hinten geschoben wurde. Und das Wetter war perfekt. Die Farben von Otto Eicher, dem Chefdesigner, leuchteten. Die Leute waren gut drauf. Die Bundesrepublik holte tagelang überhaupt keine Goldmedaille als Gastgeber. Und das führte dann bei der Abendzeitung zu der legendären Schlagzeile: Die anderen siegen, wir bleiben heiter.
Ja.
Also die Bundesrepublik, das Land der Leistungskultur, das Land des Wirtschaftswunders, erlaubte sich mal 14 Tage Urlaub von der Leistungskultur.
Ich habe, Markus, wo du das jetzt sagst, so eine Assoziation. Und Ilona, du hast gesagt, das Sommermärchen, wir hatten ja dann später noch ein Sommermärchen. Da hab ich eine Schlagzeile noch in Erinnerung, die lautete: Der Sommer, in dem wir uns selbst sympathisch wurden. Das war ja, wie heißt es, Public Viewing und diese gute Stimmung. Und da war übrigens auch 4 Wochen Sonnenschein. Und das ist vielleicht so ein Bogen zurück. Eine Anmerkung muss ich noch machen. Ilona, du hast das Kaffeeservice angesprochen, dass die deutschen Frauen für ihren ersten internationalen Titelgewinn bekommen haben. Dieses Service ist selbstredend bei uns im Museum zu besichtigen. Aber das nur.
Hört man mein Klatschen?
Ja, vielen Dank, Markus. Dankeschön.
Was kostet der Eintritt ins Museum? Wo finden wir das Museum? Wie kommen wir dahin?
Ja, das Museum ist natürlich das schönste Museum in Köln, nein, in Nordrhein-Westfalen überhaupt. Es liegt direkt am Rhein im Zollhafen und die Eintrittspreise sind so günstig, dass Familien, junge Leute, aber auch Ältere sich das sehr gut leisten können. Und ich kann und darf und muss einen Besuch sehr empfehlen an dieser Stelle.
Als mein jüngster Sohn 10 wurde, haben wir dort einen Geburtstag gefeiert. Also zusätzlicher Marketing-Tipp noch für das Museum. Wenn Sie ein Kind haben, wenn Sie einen etwas anderen Geburtstag feiern wollen, gehen Sie dorthin. Es ist total toll.
Ja, ist für Kinder sehr aktiv alles gestaltet. Einfach, sie laufen nicht nur und gucken, sondern da sind sehr viele Aktivitäten. Einschließlich auf dem Dach, da kann man Fußball spielen.
Mir ist das viel lieber. Ihr sagt das.
Mit Blick auf den Rhein.
Und die Domspitzen, ja. Mir ist das viel lieber. Ihr sagt das, sonst müsste ich das jetzt alles sagen. Aber was ihr sagt, ist natürlich absolut zutreffend.
Und man kann den Cappuccino
trinken und Kaffee. Ja.
Man kann den Cappuccino trinken unter einem Original Dirk Nowitzki Trikot. Ich wüsste keinen zweiten Ort in der Bundesrepublik, außer vielleicht bei Holger Geschwind in der Trainingshalle,
wo das gehen würde.
Und ich mache dann nochmal den Hinweis auf die nächste Ausgabe, wo es dann nur um Basketball geht. Und Andreas, jetzt. Und so einen sympathischen Museumsdirektor habe ich bisher auch noch nicht kennengelernt.
Oh, vielen Dank. Ja, ich will jetzt gar nicht weiter so auf unser Museum abheben. Wir haben natürlich auch einen Themenraum München 72, wo wir bewegte Bilder der Spiele und das Drumherum zeigen, aber wo wir auch die dunkle Seite der Spiele thematisieren. Und ich glaube, dass wir darauf ja auch noch zu sprechen kommen müssen. Du hast es, Markus, mal an einer Stelle sehr schön auf den Punkt gebracht. Der 5. September war der Tag, der die heiteren Spiele in die weiteren Spiele verwandelt hat. Es war ein Schock, Ilona, du hast das auch angesprochen und ich kann mir vorstellen, ich war damals 12 Jahre, wohnte übrigens in Wesseling und zwar im Kronenweg, während Ulrike Meifert im Friedensweg wohnte, das war nicht weit weg von mir und habe das damals am Fernseher verfolgt. Am Fernseher, ich wollte natürlich Sport sehen und bekam dann mit, dass an diesem Tag kein Sport mehr angesagt war, obwohl die Spiele ja erst im Laufe des Tages, erst am Nachmittag unterbrochen wurden. Auch das muss man sich vorstellen. Da waren längst seit dem Morgengrauen 11 israelische oder 11 Mitglieder der israelischen Mannschaft als Geiseln genommen worden. 2 waren bereits tot und die Spiele gingen noch Stunden weiter, bis dann die Spiele unterbrochen wurden und mehr deutlich wurde, dass dort ein Ereignis passiert war, was man so auch noch nicht erlebt hat, vor allen Dingen, weil es live und größtenteils in Farbe in alle Welt übertragen wurde. Und das entsprach ja auch dem Kalkül der Hintermänner der Terroristen, nämlich die größtmögliche Aufmerksamkeit für ihr Anliegen, nämlich die Situation der Palästinenser zu gewinnen. Und man hat den größtmöglich brutalen Weg gewählt, so in das Fernsehen und in eine weltweite Reaktion oder Rezeption zu kommen. Und das war natürlich eine, ja, soll man sagen, Tragik für Willi Daume, den Macher der Spiele, aber auch für alle Beteiligten, für die Athleten und sicher auch für die Teilnehmer im Jugendlager, weil eine Frage sich neben vielen anderen stellte: sollen, dürfen, können, müssen die Spiele weitergehen oder nicht? Und ich weiß nicht, ob wir noch ein bisschen tiefergehend auf das Attentat und seine Folgen abheben wollen, aber diese Frage, Ilona, würde mich interessieren, wie ihr das im Jugendlager diskutiert habt.
Und das ist jetzt mal ein Cliffhanger. Das war jetzt bewusst eher ein Bruch als Cliffhanger gedacht, weil es halt eben jetzt nicht mehr ganz so fröhlich ist, wie es bisher so fröhlich war, Ilona.
Ja, von den heiteren Spielen zum Schockzustand, kann man sagen. So war das auch bei mir, denn ich bin auch eine Zeitzeugin gewesen von diesem Zeitpunkt, denn ich war als 18-Jährige unproblematisch immer auch in das olympische Dorf gekommen. Wir haben ja eine olympische Kleidung gehabt, haben Ausweise gehabt, wo nur eine Kennzeichnung mit J war. Die hat man schön zugehalten. So habe ich auch mich permanent im olympischen Dorf aufgehalten. Und es war wirklich so, es wurde nicht sehr stark kontrolliert und man konnte da so rein und rausgehen. Und ich war dann als 18-Jährige, habe ich mir die Freiheit erlaubt, bis morgens in der dortigen Disco zu sein, im Bavarian Club. Und ich habe das ja voll ausgekostet, fern von meinen Eltern, endlich loslegen mit internationalen Jugendlichen abrocken. Das heißt, bis zu den Morgenstunden, als dann die Musik runtergedreht wurde und gesagt wurde, es wurde im Dorf geschossen. Wir haben uns alle bei den Händen festgehalten, große Kreise gebildet und We Shall Overcome gesungen. Ich bekomme jetzt noch Gänsehaut. Danach sind wir still, zügig aus dem Dorf gegangen, weil keiner wusste überhaupt, was wirklich geschehen war. Nur es wurde geschossen. Das war mein Eindruck und wir gingen natürlich sofort ins olympische Dorf und kamen dort zusammen. Es wurde dann das alles verfolgt. Wir waren runtergezogen von dem Ganzen, wie soll es überhaupt weitergehen. Aber wir waren ja da, ich will mal so sagen, auf Friedensfahrt, dass wir durch die interkulturelle Kommunikation wollten wir zum Frieden beitragen, wir Jugendlichen. Wir wollten das nicht aufgeben. Also es war bei uns im Jugendlager so, dass wir im olympischen Jugendlager, dass wir schon gesagt haben, es wäre nicht schlecht, wenn es weitergeht, um die Stirn zu bieten. Wobei das studentische Jugendlager, da ist ein Großteil sogar aus Protest abgereist, weil sie gar nicht damit klarkamen, dass die Spiele weitergehen sollten.
Wir haben ja gesagt, wir wollen ja diesen Podcast auch ein bisschen machen für die Generation München 72 und für die jüngere Zielgruppe. Deshalb nochmal so 1, 2, 3 Schlaglichter auf das Ganze. Das erste Schlaglicht geht ganz schnell, weil Ilona, du dankenswerterweise schon da einen großen Teil übernommen hast. Das olympische Dorf hatte nichts zu tun mit einer abgesperrten Großveranstaltung von heute. Im olympischen Dorf, so haben wir auch im Buch geschrieben, war jeden Tag Tag der offenen Tür. Also es gab 99 Tricks, wie man da reinkam. Von Ilona, die das J zugehalten hat, bis zu jemandem, der rückwärts ging. Jemand, der am Ausgang reinging und freundlich gegrüßt wurde. Jemand, der sich einen bunten Trainingsanzug anzog und behauptete, er sei der Leichtathletiktrainer von Peru. Also es gab viele, viele Tricks, um da reinzukommen. Das muss man, glaube ich, auch ein Stück weit wissen, damit man die Geiselnahme und das Attentat verstehen kann. Also eine meiner in Anführungszeichen Lieblingsgeschichten in dieser Hinsicht, Frank Shorter, US-amerikanischer Marathonsieger von München 72, erzählte mir im persönlichen Gespräch, also ich habe ja in der Nacht, als das passierte, auf dem Balkon geschlafen. Da war ich, wieso schläfst du auf dem Balkon? Meinte er, ja, der Dave Wottl, später 800 Meter Olympiasieger, der hatte ja seine Frau Jan bei sich und die brauchten ja ein bisschen Ruhe, die wollte ich ja nicht stören. Da meine ich, entschuldige, wie kommt denn Frau Wottl zu euch ins olympische Männerdorf? Da meinte er, ja, aber das war doch ganz einfach. Hast du den Olympiaführer vor dir? Meine ich, ja. Meinte er, schlag mal auf die Seite so und so und so und so. Da siehst du ja abgebildet die Frontseite der Zugangspässe und die Rückseite der Zugangspässe. Das haben wir praktisch als Bedienungsanleitung genommen. Da meinte ich, ja, aber wo habt ihr denn ein Foto herbekommen? Meinte er, ja, da haben unsere Frauen dann ein bisschen geflirtet mit den Bundeswehrrekruten, die per Polaroid das Foto schossen. Und ab da hatten die Zugangspässe und die wurden auch nie kontrolliert. Also das war das olympische Dorf vor dem Attentat. Es war ein Vergnügungszentrum. Es gab die Disco, die Ilona angesprochen hat. Es gab Formel-1-Simulatoren. Es gab Spielautomaten, Tischtennisplatten. Es gab alles Mögliche. Es traten große Entertainer auf. Katja Epstein, Dalia Lavie, also große Stars der Bundesrepublik, gaben da Auftritte. Also wir Westdeutschen ließen es uns nichts. Wir sparten an nichts, damit die Welt eine schöne Zeit in Deutschland hat, nach Hause fährt und allen erzählt, das hat mit den Deutschen von früher nichts mehr zu tun. Die zweite Geschichte ist die Fallhöhe. Also am 3. September, zwei Tage vor dem Attentat, ist der Goldene Sonntag. Der Goldene Sonntag heißt, die bundesrepublikanischen Leichtathleten holen innerhalb von 70 Minuten dreimal Gold. Kannenberg 50 Kilometer gehen, Wolfermann Speer werfen und Hildegard Falk im 800 Meter Lauf. Da fragt man sich, also bitte, was soll jetzt noch kommen? Wie soll es noch schöner werden? Es wird noch schöner. Ein Tag später, am 4. September, kommt Ulrike Mayfahrt, springt ab und landet in den Herzen der Deutschen. Also, was soll jetzt noch kommen? Und Stunden später, um 4.15 Uhr, 4.30 Uhr, klettern die Terroristen über den Zaun. Und das ist, glaube ich, ganz wichtig zu verstehen, auch für die Wirkung, die das damals hatte, diese Fallhöhe. Marc Spitz hat am Abend des 4. September seine 7. Goldmedaille geholt und feiert mit zwei US-Journalisten bei Käfers. Und die bringen ihn so um 1 oder um 2 zurück ins Dorf. There was nothing out of the ordinary. Es war nichts Besonderes los, schrieb Marc Spitz in seiner Biografie. Nicht wissend, dass zwei Stunden später sehr wohl extraordinary was los ist. Und halten wir uns mal ganz kurz an den Figuren Marc Spitz und Ulrike Mayfahrt fest. Marc Spitz gibt an dem Morgen des 5. September, das ist der Tag des Attentats, eine Pressekonferenz. Er wacht auf, ist guter Dinge. Zwischen ihm und dem Leben danach steht noch nur noch diese eine PK. Marc Spitz weiß nichts von dem Attentat. Das wäre ja heute unmöglich. In den Zeiten von Internet und Smartphone wissen wir alle doch in Echtzeit, was auf der Welt passiert. Marc Spitz, der größte Star der heiteren Spiele, weiß nicht, dass die heiteren Spiele vorbei sind. Geht in diese Pressekonferenz und der US-Journalist, der gestern mit ihm im Käfers gefeiert hat, erkennt, dass Marc Spitz offenkundig nicht Bescheid weiß. Rast nach vorne, flüstert Marc Spitz noch das Notwendigste ins Ohr, aber es ist zu spät. Marc Spitz, Amerikaner jüdischen Glaubens, kann das überhaupt nicht wechseln, was da an Fragen auf ihn zuströmt. Ulrike Mayfahrt erfährt davon beim Frühstück in der Mensa des Olympischen Dorfes. Ulrike Mayfahrt rast im Fahrstuhl von himmelhoch jauchzend zu Tode betrübt. Und damals wurde ja ernsthaft diskutiert, können die Spiele weitergehen? Kann Olympia als Idee überhaupt weitergehen? Das heißt, Ulrike Mayfahrt wäre die letzte deutsche Olympiasiegerin aller Zeiten gewesen. Als hätte sie nicht noch mehr auf ihren Schultern gebraucht. Und dann als letztes, und dann bin ich auch schon an diesem Punkt fertig, für die Außendarstellung des heiteren Deutschland hat man Kompromisse gemacht bei der Sicherheit. Also es hätte ja wohl kaum zum optimistischen, fröhlichen, hellen Deutschland gepasst, wenn waffenstarrend marschierend, uniformiert das olympische Dorf patrouilliert worden wäre. So, und für diesen Kompromiss hat man bei der Sicherheit einen Preis bezahlt, einen ganz, ganz fürchterlichen Preis. Aber dass es nicht mehr Sicherheit gab, war dann eben untrennbar verbunden mit der Idee des neuen, heiteren Deutschland. Es ist wirklich eine Tragödie von griechischen Ausmaßen. Und natürlich ist für niemanden die Tragödie größer als für den Staat Israel, der 11 Bürger verloren hat, auf deutschem Boden, 27 Jahre nach Ende des Holocaust.
Das war ja natürlich auch, Markus, die besondere Herausforderung für die deutschen, für die verantwortlichen Sicherheitsbehörden oder die verantwortlichen Personen, dass da Teilnehmer der Olympischen Spiele Staatsgästen gleich auf deutschem Boden in Geiselhaft genommen wurden. Zwei, wie gesagt, waren schon tot. Wie sollte man damit umgehen? Aber dass es sich um Israelis handelte, gab der Sache ja eine ganz besondere, ja, soll man sagen, Brisanz. Und das hat als Folie, glaube ich, über den ganzen Tag eine Rolle gespielt, bis hin zu dem fürchterlichen Ende dieser Geiselnahme, dass die sich dann nicht in im Olympischen Dorf abspielte, in der Connollystraße 31, wo die Israelis untergebracht waren, sondern in Fürstenfeldbruck. Und viele haben die Bilder vor Augen, die beiden ausgebrannten Hubschrauber, die zu ikonischen Bildern unserer Zeit geworden sind. Und es war eine Riesenherausforderung. Und du hattest vorhin Willy Brandt angesprochen, der mit seiner israelischen Amtskollegin Kontakt aufnahm, Golda Meir, legendäre israelische Ministerpräsidentin, die ganz klar gesagt hat, wir tauschen keine Leute aus, weil das war die Forderung der Terroristen. Sie wollten um die 200 ihrer in Israel inhaftierten Gesinnungsgenossen freipressen und auf ihrer Liste standen im Übrigen auch Andreas Bader und Ulrike Meinhof. Und die Israelis haben klar gesagt, wir geben niemanden frei. Das ist Staatsräson, weil dann machen wir uns umso mehr erpressbar. Und damit war klar, das Problem musste auf andere Weise gelöst werden, aber keiner hatte eine Ahnung, wie. Es gab keine Scharfschützen, es gab keine Schusssicheren oder die gab es schon, keine, später dann keine Nachtsichtgeräte, kein Funk und so weiter und so weiter. Wenn es nicht despektierlich klingen würde, könnte man sagen, es war eine Abfolge von Pleiten, Pech und Pannen, die zu diesem fürchterlichen Desaster auf dem Fliegerhorst von Fürstenfeldbruck geführt haben, wo man die Geiselnehmer und ihre Geiseln hin mit zwei Hubschraubern hingeflogen hatte, weil man ihnen gesagt hat, sie werden ausgeflogen, was natürlich nicht tatsächlich so vorgesehen war. Und so kam es zu einem, auch das soll nicht despektierlich klingen, zu einem Showdown, der auch noch eine Variante hatte, weil irgendwann fälschlicherweise eine Agenturmeldung rausgegeben wurde, dass alle israelischen Geiseln befreit worden sind. Und das ging über die Ticker, bis dann, ich weiß nicht, zwei Stunden später klar war, dass alle Israelis tot sind. Ein Münchner Polizist ist in Fürstenfeldbruck ums Leben gekommen und 5 der 8 Terroristen waren auch tot.
Die deutschen Sicherheitsbehörden waren ja weder mental noch von der Ausrüstung her, noch von der Ausbildung her auf so etwas vorbereitet.
Ja, absolut.
Es gab keine zentrale Eingreiftruppe damals.
Ja.
Es gab ja noch nicht mal einen fest eingerichteten Krisenstab. Der wurde ja an dem Tag erst ad hoc eingerichtet.
Ja.
Und die deutschen Sicherheitsbehörden waren paralysiert. Sie hatten das, trotz der vorherigen Warnung eines deutschen Polizeipsychologen,
ja,
sie hatten das schlichtweg für unmöglich gehalten. Und jetzt standen sie da und wussten nicht, wie man mit der Situation umgeht. Und wenig gibt das ja so wieder, wie die Bilder von, man hatte keine Eingreiftruppe, also behalf man sich mit Zivilpolizisten, die in bunten Puma-Trainingsanzügen auf das Dach des Olympischen Dorfes geschickt wurde. Es hieß Operation Sonnenschein. Und die sollten jetzt die Situation auflösen. Und einer von ihnen sagte später, wir kamen uns vor wie Bergsteiger in Sandalen. Und der Leiter des Krisenstabs, der Innenminister von Bayern, Herr Merck, sagte später über das tragische Ende in Fürstenfeldbruck, er kam sich vor wie ein Landarzt, den für die Notoperation sowohl die Erfahrung als auch das Besteck fehlten. Also wir haben eine Überforderung, die sich über den ganzen Tag zog bis zum tragischen Ende. Es waren zwei israelische Top-Sicherheitsexperten vor Ort in Fürstenfeldbruck. Die Deutschen nahmen die Hilfe nicht an. Und diese Israelis mussten jetzt entsetzt sehen, dass die Deutschen in Fürstenfeldbruck für das Ende, für den Showdown, keinen Plan hatten, keine Strategie hatten, keine Ressourcen hatten.
Ja, absolut. Und vielleicht verbindet man das mit dem Gedanken, hätte man die Israelis mal machen lassen. Und das war auch der ein Gedanke auf israelischer Seite. Man lässt eine Spezialtruppe einfliegen, weil die Israelis mehr Erfahrung mit Geiselnahmen hatten und teilweise auch erfolgreich zum Beispiel eine Flugzeugentführung beendet hatten. Aber das war natürlich mit deutscher Staatsräson nicht vereinbar. Das ging einfach nicht. Und ob es auf die Weise gut ausgegangen wäre, ist ja auch spekulativ. Ein Gedanke noch, Markus, zu den Polizisten im Trainingsanzug auf dem Dach da an der Connollystraße. All das, auch dieser, wenn man das so sagen will, Dilettantismus, diese Hilflosigkeit, all das wurde weltweit Fernsehen, durchs Fernsehen übertragen. Und die Terroristen, die mit ihren Geiseln in den beiden Apartments saßen, hatten natürlich auch Fernseher und sahen auch, was oben auf dem Dach sich abspielte. Ja. Also wie gesagt, heute kaum mehr vorstellbar. Hätte man sich sowas in einem Spielfilm ausgedacht, dann würde man sagen, ja, das ist ja so in den Haaren herbeigezogen. Aber das ist die Realität damals gewesen.
Der Tag danach, da geht dann die Sonne auf um kurz nach 5:30 und dann wird ja, Andreas hat es schon angedeutet, erstmal das ganze Ausmaß sichtbar auf dem Flugplatz von Fürstenfeldbruck. Also von einem nur ein Gerippe übrig, der andere schwer beschädigt. Und jetzt gibt's um 10 Uhr am Tag danach die Trauerfeier. Und der Chefstadionsprecher Blacky Fuchsberger, seinerzeit ein sehr berühmter Kino- und Fernsehstar, steht jetzt vor der undankbaren Aufgabe herauszufinden, wie es weitergeht. Und er läuft von Entscheidungsträger zu Entscheidungsträger und findet niemanden. Am Ende findet er Willi Daume und Willi Daume, dessen Gesicht ist erloschen. Seine Spiele sind tot. Und Willi Daume sagt, sie haben uns die Seele aus dem Leib geschossen, Blacky. Und Blacky Fuchsberger geht jetzt in die Sprecherkanzel hoch oben unter dem Dach und weiß noch nicht, so hat er später in einem Interview gesagt, ob die Spiele weitergehen oder nicht, weil wir ja heute davon ausgehen, dass das so zwangsläufig oder zwingend oder fast schon logisch war. Mhm. Der Stadionsprecher, die Stimme des Stadions, wusste um 9:45 laut eigener Aussage, an der nicht zu zweifeln ist, noch nicht, ob es weitergeht. Man weiß dann erst, dass es weitergeht, als IOC-Präsident Avery Brundage die berühmten Worte »The games must go on« in das Stadion donnert und auch wieder: Es gibt viel Applaus, das stimmt, das ist auch historisch gesichert in diesem Stadion, aber nicht jeder fand das eine gute Idee. Ich habe mit Uli Hoeneß selbst gesprochen, ich habe mit Holger Geschwindner selber gesprochen, die beide sehr, sehr kritisch waren. Holger sagte dann, ja, wir mussten es dann noch irgendwie so zu Ende bringen.
Ja, das ist eine gute Frage, Markus, die bis heute eine Rolle spielt. War das damals richtig oder nicht? Es ist so gewesen, ich glaube, dass Willi Daume eher dafür war, die Spiele abzubrechen, ja. Ob sie dann wieder aufgenommen werden, du hast es gesagt, vielleicht wäre Ulrike Meifert die letzte deutsche Olympiasiegerin aller Zeiten gewesen, aus dann dem Blick auf die weitere Geschichte der Olympischen Spiele unvorstellbar. Aber wer weiß, wie es gekommen wäre. Das ist eine Frage, die man, glaube ich, bis heute kontrovers diskutieren kann. War die Entscheidung damals richtig oder nicht? Auch wie sie vorgetragen wurde von Avery Brundage, der schon 80 war und ich sage das jetzt mal ein bisschen despektierlich, ein alter Nazi war. zu Recht auf viel Kritik gestoßen. Aber was für mich auch ein wichtiger Punkt ist, die Frage, wie man danach mit der Thematik umgegangen ist. Wie der Sport mit den Folgen des Attentats umgegangen ist, das deutsche NOK zum Beispiel oder auch das IOC, wie der deutsche Staat, die deutsche Gesellschaft, die damals Verantwortlichen, das war zum Beispiel Walter Tröger als Bürgermeister des Olympischen Dorfes, Bruno Merk, den bayerischen Innenminister, hast du gerade angesprochen, Markus, oder auch Hans-Dietrich Genscher, der noch nicht der ewige Außenminister, sondern damals Innenminister war. Wie sind sie persönlich damit umgegangen? Auch und gerade im Blick auf die Hinterbliebenen der Opfer. Und das ist eine Frage, die gerade auch wieder sehr aktuell ist, weil die Frage von Entschädigung wieder aufgeworfen wurde, aber auch die Frage, wie man den Ereignissen und den Opfern bis heute gedenkt. Es hat Jahre, Jahrzehnte gedauert, ehe man in München mal ein halbwegs angemessenes Denkmal, eine Erinnerungsstätte installiert hat. Man hat immer von sich gewiesen, dass dort Fehler gemacht worden sind seitens der zuständigen Behörden, um entsprechenden Ansprüchen entgegenzuwirken. Und ich glaube, das ist ein weiteres dunkles Kapitel. Und das schlägt vielleicht den Bogen zu heute, wo wir 50 Jahre danach uns an die Spiele von 72 in einer Weise, in einem Maße erinnern, wo auch, Markus, deines und andere Bücher, die aktuell zum Thema erschienen sind, eine Unmenge von Veranstaltungen, gerade in München, eine Vielzahl von Ausstellungen und auch Gedenkveranstaltungen, die am 5. September in München und Fürstenfeldbruck anberaumt sind, die möglicherweise dazu führen, auch diesen Aspekt der Thematik nochmal neu zu reflektieren und zu bewerten. Die Frage nämlich, wie sind wir in Anführungszeichen, mit den Folgen des Attentats bis heute umgegangen?
Mich würde interessieren, wie Ilona, die ja als einzige von uns vor Ort war, die verbleibende Zeit bis zur Schlussfeier erlebt hat.
Ja, man hat einfach die Veranstaltungen besucht. Das heißt, die Wettkämpfe wurden ja dann wieder durchgeführt und wir hatten ja auch Karten. Wir waren selbst alle vom Olympischen Jugendlager auch zur Schlussfeier eingeladen, beziehungsweise wir waren auch dabei, waren auch sehr betroffen. Vielleicht auch noch die Randbemerkung, dass die ehemalige DDR einen großen Konflikt hatten mit dieser Situation, da sie ja eher mit den Palästinensern sympathisierten. Ja. Und sie sind nicht zur Trauerfeier gegangen, weil sie nicht richtig wussten, sollten sie jetzt auf Seiten der Opfer oder auf Seiten der Palästinenser sich stellen. Sie wurden auch nicht als Terroristen, sondern als Freiheitskämpfer eher bezeichnet. Und es wurde auch nicht das Attentat genannt, sondern es wurde von einem Vorfall und andere Vokabeln wurden dafür bezeichnet. Das war auch noch so eine Kuriosität für mich aus heutiger Zeit. Aber das ist Politik gewesen. Und wir haben uns dann, wie alle Athleten auch, die geblieben sind, es sind ja auch einige Athleten tatsächlich aus Protest auch abgereist. Einige bereuen das aber auch heute, wie ich das gehört habe. Wir sind einfach dann zu den Wettkämpfen gefahren. Wir haben ja im Olympischen Jugendlager Karten zugeteilt bekommen. Die haben wir auch getauscht. So sind wir dann, haben uns die Athleten dann angesehen und bejubelt, wenn sie gute Leistung gebracht haben. Also eher der Fokus, nicht mehr feiern. Die Spielstraße war geschlossen. Man amüsierte sich nicht mehr auf dem Gelände. Das war alles jetzt runtergefahren. Und man konzentrierte sich rein auf das sportliche Ereignis.
Waren denn, Ilona, im Jugendlager auch Vertreter und Vertreterinnen Israels?
Ja.
Waren auch israelische Jugendliche?
Ja, wir haben auch eine israelische Gruppe, die danach unmittelbar abgereist ist. Ja. Meines Wissens, ja. Also es war die Flagge, die Fahne war natürlich auf Halbmast und davor waren die verschiedenen Kränze von den verschiedenen Institutionen auch gelegt. Wir haben dort auch eine Gedenkfeier abgehalten. Das wurde genauso zelebriert wie auch an anderen Städten. Und sie sind dann auch abgereist, meines Wissens, ja.
Aber wie war es persönlich? Also wie sehr hat es dich selber jetzt auch im Herz getroffen? Oder wie konntest du das als junger Mensch überhaupt verarbeiten?
Ja, es war natürlich unfassbar. Das heißt, als 18-Jähriger ist man noch sehr euphorisch, auch mit diesem Auftrag für die Völkerverständigung etwas zu tun. Und man sagte, wir sind doch aufgeklärte Leute. Wir wollen doch nur, dass wir alle friedlich miteinander leben. Und dann ist das, da bricht eine Welt zusammen für einen Jugendlichen, der so optimistisch an die Zukunft glaubt, dass so etwas gestört wird durch solch eine brutale Vorgehensweise. Ich habe aus der Zeit ein Foto, wo ich so schwarz-weiß sitze in dem Raum. Ich war in dem Haus mit Leuten aus der UdSSR untergebracht. Im Hintergrund die ganzen Fotos von denen in schwarz-weiß. Und ich selbst habe einen schwarzen Zylinder aus und mache ein richtig schockiertes Gesicht. Das habe ich so, ich habe geschrieben, der schwarze September. Und so hat auch die Gruppe das ja bezeichnet. Und das ist in meinem Fotoalbum so festgehalten. Und das war das erste Mal aus dieser Naivität rausgefallen, dass die Welt nicht so heile ist, wie wir glaubten, dass wir jetzt in diese Zukunft gehen, die so beschwingt und heiter ist und wo wir doch uns untereinander alle wirklich unproblematisch verstanden haben, egal aus welcher Religionszugehörigkeit wir kamen, ob wir schwarz-weiß oder sonstige Hautfarbe haben, ob wir unterschiedliche Kulturen haben. Wir haben alle zusammen fröhlich miteinander gelebt und das war mit einem Schock zerstört. Diese Naivität war gebrochen.
Deine erste Begegnung mit dem Tod?
Ja, absolut. Also ich habe vorher in einer heilen Welt gelebt.
Also ich glaube, es lohnt sich auch nochmal, auch gerade Stichwort wieder, die jüngere Zielgruppe. Also wir hatten ja mehrfach darauf abgestellt heute im Podcast, dass diese Spiele ja das Image der Nazi-Olympiade von 1936 auslöschen, ein neues Deutschland vorgezeigt werden soll. Und in diesem neuen Deutschland werden 11 Israelis getötet. So, das ist ja die größt anzunehmende Katastrophe. Also erstmal wieder für den israelischen Staat, das ist über alles erhaben. Und natürlich auch, betone auch, für die deutschen Macher. Also die ganze Idee, die hinter München 72 steckte, ist damit hinfällig. So, und jetzt gilt's noch irgendwie damit umzugehen. Ja? Und als könnte es man sich wieder nicht ausdenken, wird bei der Schlussfeier am 11. September wird dem Chefstadionsprecher Blacky Fuchsberger ein Zettel gereicht. Flugzeug nähert sich dem Stadion, steht da sinngemäß, Bombenabwurf möglich. Am 11. September.
Und Markus, der Zusatz, entscheide du, was du sagst. Und der den Zettel hält, ist August Everding. Und er hält einen Zettel an die Kabine, weil die Kabine, die Sprecherkabine, nur von innen zu öffnen ist. Ja.
Ja.
Ich habe vor geraumer Zeit, als es noch möglich war, mit Blacky Fuchsberger mal ein längeres Telefongespräch gehabt, wo er das sehr eindringlich geschildert hat. Und das war eine Passagiermaschine. Ich glaube, war das eine finnische Maschine, glaube ich, die irgendwie vom Kurs abgekommen oder Funkkontakt war abgebrochen.
Bordinstrumente waren kurzfristig ausgefallen.
Und Georg Leber, er schildert das in einem Buch in seiner Erinnerung, saß auf der Harthöhe und guckte die Schlussfeier am Fernseher und bekam die Nachricht. Und der hat gerade auch vor dem Eindruck der Ereignisse des 5. September Abfangjäger in die Luft geschickt. Und dann gab es aber doch Kontakt zur Maschine und sie wurde dann umgeleitet und zur kurzfristigen Landung gebeten. Und die Landung erfolgte in Fürstenfeldbruck. Auch das vielleicht eine kleine Nuance, kleine Pointe einer Geschichte mit so vielen Facetten, die auch heute noch, und das zeigt ja auch, glaube ich, dieser Podcast jetzt, immer noch beschäftigt, immer noch Fragen aufwirft und immer noch bewegt. Und das ist eine Erfahrung. Wir haben bei uns im Haus verschiedene Veranstaltungen zum Thema gemacht. Eine sehr schöne, Markus, mit dir und auch mit dir, Ilona. Was mich sehr beeindruckt hat, wie lebendig die Erinnerungen gerade bei denjenigen, die damals dabei gewesen sind, immer noch sind. Und das, Ilona, das spricht ja auch aus deinen Schilderungen. Und wie positiv trotz allem die Erinnerungen an diese Spiele sind. Und das wirft vielleicht, um einen letzten Bogen zu spannen, ja auch die Frage auf, ob es sich auch heutzutage noch lohnt, sich oder den Hut in den Ring zu werfen, wenn es darum geht oder um die Frage geht, wer denn die nächsten oder übernächsten Spiele ausrichtet. Und das ist eine Frage, die uns in Deutschland ja auch beschäftigt. Da haben wir inzwischen eine ganz andere Haltung in München oder zu München 72. Natürlich gab es auch kritische Stimmen und da waren auch welche dagegen. Aber in einem Maße, wie das heute auch polarisiert ist und wenn man die Menschen vor Ort fragt, soll man sich in Köln um die Ausrichtung der Olympischen Spiele bewerben, ist die Wahrscheinlichkeit groß, dass eine Mehrzahl sagen wird, nein, danke.
Es gibt ein gewachsenes Misstrauen gegenüber großen Sportorganisationen. Genau. Einiges davon ja auch durchaus berechtigt.
Ja.
Mir wird diese Frage, können Sie sich Olympische Spiele noch ein zweites Mal, also Sommerspiele, noch ein zweites Mal nach dem Krieg in Deutschland vorstellen? Häufiger gestellt in Interviews oder auch bei Lesungen. Und ich glaube immer noch, vielleicht ist das der Idealist in mir, es wäre ein Geschenk. Und ich stehe sehr, ich bin Jahrgang 68, immer noch sehr unter dem Eindruck des Sommermärchens von 2006.
Ja.
Diesen Sommer ganz intensiv gelebt. Ich war bei 9 Spielen im Stadion. Den Sommer werde ich mein Leben lang nicht vergessen. Und wenn wir schaffen, so das Beste von München 72 und das Beste vom Sommermärchen 2006 irgendwie zu kombinieren, dann glaube ich, dann haben wir eine Chance, dass es sich lohnen würde.
Außerdem, Markus, können wir ja auch immer uns nicht immer nur von anderen einladen lassen. Wir müssen ja auch mal selbst einladen. Und so schön, wie du das gesagt hast, ist das fast ein wunderbares Schlusswort. Möchte euch aber da nicht vorgreifen und dem Moderator schon gar nicht.
Ja, ich würde auch sagen, man soll es versuchen, was so schön von Markus gesagt wurde, auch das Schönste, das Beste, was wir an Erfahrung haben, auch vielleicht wieder in die Olympischen Spiele zu bringen. Denn wir haben nicht nur einfach European Championships oder Weltmeisterschaften gebündelt, sondern dieses Olympia, das wir erleben durften, zumindest 10 Tage lang, das haben alle Athleten bestätigt. Das war etwas völlig anderes, als wenn man zu einer Weltmeisterschaft fährt oder wenn parallel Weltmeisterschaften in einem Ort abgehandelt werden. Es war dieses Zusammenkommen aller Sportler. Denn damals hatten alle Sportler auch Eintrittskarten. Wir und die Jugendlichen durften alle zu den Eröffnungsfeiern, zu der Schlussfeier. Wenn man jetzt auf Paris 24 schaut, da haben jetzt schon die Jugendorganisationen, die jetzt auch ein Jugendlager planen, Probleme überhaupt Karten zu bekommen, weil alles kommerzialisiert wird. Diese Begegnung, dass es nicht nur eine Kommerzveranstaltung ist, das ist fast utopisch, aber soll man diesen Traum aufgeben, dass doch Olympia etwas anderes ist als nur eine Parallelveranstaltung von mehreren Weltmeisterschaften? Und das wäre eine Herausforderung, die man sich doch stellen müsste. Und diese Frage müsste man auch tatsächlich wieder einmal aufgreifen. Und wir haben alle Athleten von 1972, die da teilgenommen haben. Und du, Andreas, du bestätigst das, die glänzenden Augen. Und Markus, du hast das gesehen von all die, die eingeladen waren bei deiner Buchlesung. Alle hatten glänzende Augen, wenn sie an diese Spiele dachten. Und viele, ich habe mit der Ulla Koch, unserer Bundesnationaltrainerin, die fast alle Spiele danach als Trainerin mit begleitet hat, hat gesagt, das ist ein Kontrast gewesen, was sie auf den Olympischen Spielen erlebt hat und nicht nur die letzten in Peking und Tokio.
Ich habe einen Menschen gefunden bei meinen Recherchen, der heißt Detlef Mahnert. Detlef Mahnert war Studienrat an einem Gymnasium in Oberhausen im Ruhrgebiet und hat sich freiwillig gemeldet, um Stadionsprecher zu machen beim Fußball in München und wurde auch tatsächlich genommen. Und Detlef Mahnert war so lieb und hat, ähnlich wie Ilona heute mit uns, sehr großzügig seine Erinnerungen geteilt. Und ich würde gern zum Ende, wenn ich darf, mal 10 Zeilen aus dem Buch lesen, mit denen auch das Buch endet, weil die, glaube ich, so den Schlussgeist ganz gut packen, wenn das für euch okay ist.
Sehr gerne.
Ja, super. Gerne.
Manat, der verheiratete Lehrer aus dem Ruhrgebiet, kehrt nach der Abschlussfeier an sein Gymnasium in Oberhausen zurück. Von München 72 bringt er ein Dokument mit, das mehr an Bundesjugendspiele auf einem Aschenplatz erinnert als an das Weltereignis Olympia. Eine Urkunde, gehalten in den hellen Farben, mit denen Designer Ottel Eicher der Welt das neue Deutschland nahebringen wollte. Wo auf den Ehrenurkunden der Bundesjugendspiele die Signatur des Bundespräsidenten prangt, ihr erinnert euch noch alle sicherlich, haben Deutschlands Olympiaboss Daume und sein Generalsekretär Kunze unterschrieben. In der Mitte der offiziellen Urkunde steht nur ein einziger Satz. Gewidmet Detlef Mahnert und allen aus der Generation München 72. Wir danken für Ihren Beitrag zum Gelingen der Olympischen Spiele.
Andreas, siehst du, jetzt haben die anderen dann doch noch irgendwie ein anderes Schlusswort
gefunden. Das ist wunderbar. Damit bin ich absolut fein. Ja?
Ich darf mich bedanken für eine wunderbare Runde, Markus Braukmann. Vielen Dank. Ilona Gerling hat sogar ihren Urlaub verschoben, damit sie bei dieser Runde dabei sein kann. Großartig. Dankeschön.
Ja, wir haben zu danken. Also ich danke ganz herzlich für die Einladung. Es war mir eine große Freude, in diesem netten Gesprächskreis sehr inspirierend dabei sein zu dürfen.
Ich sage auch vielen, vielen Dank für die Einladung, lieber Christian und Ilona, Andreas. Das war jetzt unsere zweite Runde, diesmal per Audio. Und es war dieselbe Freude und auch, glaube ich, dieselbe Leidenschaft, die wir alle in die Schlacht geschmissen haben, wie letztes Mal.
Dem schließe ich mich gerne an und ich freue mich sehr auf ein Wiedersehen. Heute das Wiederhören fand ich auch sehr anregend und vielen Dank dafür und bis demnächst.
Dann hoffe ich mal, dass euch das genauso einging beim Zuhören. Mir ging es auf jeden Fall so monothematisch was, aber vielleicht anders als gedacht. Denn es ging tatsächlich nicht nur um die Olympischen Spiele 1972, sondern eben um das Jahr 72. In der kommenden Ausgabe springen wir dann ins Jahr 2022 und da geht's dann eben nicht nur, aber auch um Basketball. Da steht die Europameisterschaft an. Die beginnt am 1. September 2022. Deshalb der Podcast auch einen Tag früher. Und wie gesagt, da geht's eben nicht auch nur um Basketball, sondern wie um vieles andere, wie eben auch heute. Danke und tschüss.
Das war Sprenger spricht.
Hashtag Books and Sports.